Danke für den Text. Wir werden heute in diesen Bibeltext eintauchen. Schön seid ihr alle hier. Schön seid ihr unbeschadet heute Morgen hier angekommen, so wie es scheint. Man kann auch auf den letzten Metern nämlich noch ins Stolpern kommen, wenn man hier in die Kirche kommt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Aber jetzt nicht mehr. Weil diese Woche haben ein paar Männer den Vorplatz neu gemacht oder einen Teil davon. Ist euch das nicht aufgefallen? Ab und zu, da waren noch so ein paar Plattenlose, oder? So kurz vor dem Eingang. Und wenn man da nicht so gut aufgepasst hat, dann ist man da schnell gestolpert. Und da haben ein paar Männer aus unserer Kirche diese Woche einen Teil des Platzes neu gemacht, in einer Nachmittagsaktion. Da möchte ich euch vielen Dank sagen. Das war Josi, Christoph Haab. Jetzt muss ich schauen, dass ich zusammenbekomme. Hermann Bösch war dabei, Eduard war noch dabei und René. Ist das richtig? Habe ich euch zusammen. Vielen Dank, Applaus für euch. Und das ist wichtig. Ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Ich habe diese Woche eine Kirche besucht, zusammen mit anderen Pastoren aus unserem Verband. Da machen wir so ab und zu so einen Tag. Haben wir eine Kirche besucht, die hat 14 angestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also so wie ich hier. 14, nicht 100%, also nicht 1400 Stellenprozente, Teilzeit und so, aber 14 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, große Gemeinde. Aber wisst ihr was? Ehrenamtliches Engagement ist dort genauso wichtig wie bei uns, spielt gar keine Rolle. Die Gemeinde, eine Kirche lebt immer davon, dass ganz viele sich einbringen auf ihre Art und Weise mit ihren Begabungen. Und um das geht es hier auch ein wenig in diesem heutigen Text. Wir sind ja mit der Apostelgeschichte so auf der Spur des Heiligen Geistes. Das ist unser Visionsmotto als Kirche. Begeistert von Jesus und den Menschen ein Segen. Und begeistert Jesus nachfolgen kann ich nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so bin ich mit diesem besonderen Blick unterwegs in der Apostelgeschichte. Was lese ich da vom Heiligen Geist? Was tut der Heilige Geist? Was passiert da? Und die Apostelgeschichte, die ist wirklich alles andere als langweilig. Was wir da in der Bibel erleben, erfahren von diesem ersten Erleben der Gemeinde, das ist hochdynamisch, Dynamis, Geisteskraft, das ist sehr in Bewegung. Da ist noch nicht alles so festgelegt, da am Anfang dieser ersten Gemeinde. Und das Bild der idealen Gemeinde, das wurde ja schon am letzten Sonntag ein wenig gestört oder ein wenig ist jetzt untertrieben. Bei dieser Geschichte von Hananias und Sapphira, die da waren, erinnern sich vielleicht, da wurde das Bild der idealen Gemeinde gestört. Und das passiert auch heute. Weil die Herausforderungen, die werden da nicht weniger im Lauf der Zeit und einer davon begegnen wir im heutigen Bibeltext. Aber das ist immer auch eine Chance, so eine Herausforderung, weil es bringt neue Möglichkeiten, neue Optionen. Wie ist man denn Gemeinde? Stellen wir uns manchmal auch die Frage heute, wie ist man denn Gemeinde? Und wie viel mehr haben die sich diese Frage damals gestellt, so ganz am Anfang? Ja, da wurden noch keine Bücher geschrieben zum Thema Gemeindewachstum oder so. Da war alles irgendwie Neuland bei dieser ersten Gemeinde. Da war nicht viel vorgezeichnet, vieles wurde ausprobiert. Was es gab, waren immer wieder so spannende Bezüge zum Alten Testament, zu ihrer Geschichte. Das waren ja am Anfang Juden in der ersten Gemeinde und da die Geschichte zum Volk Israel im Alten Testament. Auch letztes Mal, ja, haben wir gesehen bei Hananias und Sapphira diese Verbindung ins Alte Testament. Und auch heute ist das wieder so. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges, dass wir da immer wieder diese Verbindung auch sehen zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament. Das gibt eine Kontinuität, das gehört zusammen. Es gibt immer wieder Bewegungen, Strömungen, in 2000 Jahren Kirchengeschichte, auch ganz aktuell in der heutigen Zeit, vielleicht schon mal begegnet, wo man das wie so auseinandernehmen will, Altes und Neues Testament. Weil wir gewisse Dinge nicht gut zusammenbringen. So. Der Gott des Alten Testaments ist dann ein anderer Gott als der Gott des Neuen Testaments. Das war schon bei den Kirchenvätern so und es gibt auch heute Strömungen. Man erkennt das nicht immer so gleich, aber ich sage das darum, weil ich das so wichtig finde, weil ich glaube, das ist so wichtig. Das ist ein Gott vom Alten Testament ins Neue Testament bis zu uns heute. Das sollten wir nicht auseinandernehmen. Und ganz besonders fällt mir das auf beim Lesen der Apostelgeschichte. Wenn ich da lese, ich komme dauernd an irgendwelche Geschichten und Erlebnisse, da kommt mir sofort was aus dem Alten Testament in den Sinn. Und das ist auch heute so. Also es ist ganz wichtig. Und da tauchen wir mal ein in diesen Text. Wir haben den Text gelesen, da heißt es ganz am Anfang, die Zahl der Jünger, die wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Ein wenig präziser übersetzt, wenn man da eine andere Übersetzung nimmt, heißt es da, es entstand ein Murren. Das ist schon der erste Link ins Alte Testament. Dann was denkst du da? Das Alte Testament, das Volk Israel in der Wüste, da heißt es doch immer wieder, sie haben gemurrt, wenn da irgendwie Unzufriedenheit aufgekommen ist. Man könnte hier sagen, das Murren beginnt, ja, so viel zur Sonnenscheingemeinde, so vom letzten Sonntag da mit diesem Bild. Da kommt mir das Volk Israel in den Sinn, immer wenn Menschen irgendwo miteinander unterwegs sind und versuchen zusammenzuleben und dann auch noch ihre Ressourcen zu teilen, da ist der Moment vorprogrammiert, wo das Murren beginnt. Das ist wie in der Familie, oder? Da lebst du auch zusammen und teilst die Ressourcen so. Wird, also bei uns, bei dir, keine Ahnung, wird bei euch gemurrt in der Familie? Nicht. Alles gut. Ja, das ist nicht schlimm, wenn man murrt. Nicht nur schlimm. Aber ist schon, kann ich mir vorstellen, ja, und wenn dann noch verschiedene Kulturen dazukommen, also da waren ja Menschen zusammen, die sind zum Glauben gekommen, eben griechischsprachige Juden, da war ja kurz nach dem Passafest, da waren noch viele Leute, oder nach, was das Passafest? Egal, da nach Pfingsten. Und da waren ja verschiedene Juden auch aus dem ganzen Römischen Reich, waren da in der Stadt, verschiedene Kulturen. Das macht es ja noch schlimmer, oder? Wenn da versuchst du zusammen zu leben, alles zu teilen und da kommen noch verschiedene Kulturen dazu. Also ist für mich verständlich, dass da auch gemurrt wird. Und es ist vielleicht sogar eine Chance, weil da bewegt sich was. Wir lesen da ja in diesem Bibeltext am Anfang und am Schluss dasselbe. Am Anfang heißt es, die Zahl der Jünger, die wuchs. Und am Ende des Textes heißt es wieder, und die Zahl der Jünger mehrte sich. Also das rahmt so wie diesen Text, diese Geschichte ein. Da ist Dynamik, da ist was in Bewegung. Und wenn was in Bewegung ist, dann gibt es auch Wachstumsschmerzen, oder? Das ist klar. Dann merkt man, oh, jetzt passt was nicht mehr und dann murrt man mal und so. Das ist vielleicht gar nicht boten. Es gibt Konflikte. Jemand hat mal gesagt, Konflikte sind wie so Vorboten für eine notwendige Veränderung. Das ist hier auch so. Ja, man muss was ändern. Ist doch spannend, oder? In verschiedenen Bibelübersetzungen wird ein Übertitel gewählt für diesen Text. Zum Beispiel ganz kurz und nüchtern heißt es da zum Beispiel über diesen Text Einsetzung der Diakone. Die neue Genfer Übersetzung, die wir gehört haben, die legt so den Fokus auf den Dienst der Apostel, wenn sie sagt, Entlastung der Apostel, Wahl der sieben Mitarbeitern. Und das stimmt ja, die Apostel, die werden da entlastet und andere können da noch irgendwie mitarbeiten und sie können sich so auf ihre Hauptaufgabe fokussieren, Gebet und Verkündigung. Ich habe aber einen anderen Übertitel gewählt, hier zum Dienen freigesetzt und über der Predigt begeistert dienen. Weil die Apostel, aber auch diese neu eingesetzten Mitarbeiter, die werden da ja freigesetzt. Also da gibt es eine Freisetzung in dieser Gemeinde. Das ist etwas, das mich begeistert. Da wird nicht was eingeengt, sondern da wird was in die Weite geführt, da wird was Neues ausprobiert und es gibt eine Erweiterung. Und wir sehen da auch, dass das soziale Engagement, das war ganz wichtig für die ersten Christen in der Gemeinde und darüber hinaus. Da erfahren wir ganz viel in der Bibel, aber auch über die Bibel heraus, aus der damaligen Zeit. Also dass die ersten Christen sich engagiert haben, die ersten Jesus-Nachfolger, für die sozial Schwachen, für die Armen, die haben sich eingesetzt, sie haben die Kranken gepflegt. Und hier haben wir ein Beispiel dafür. Die haben sich barmherzig der Welt zugewandt. Und das ist Teil des Auftrags, wenn wir als Jesus-Nachfolger in dieser Welt leben. Das ist Teil auch von uns als Gemeinde. Und was mich eben begeistert hier ist, da ist eine Not. Es gibt eine Not, es gibt Witwen und dann irgendwie passt was nicht bei der Verteilung da beim Essen für diese Witwen. Es gibt eine Not, aber das führt dann nicht zu einer Begrenzung dieser Dynamik, die ja da ist, sondern es gibt eine Erweiterung, damit diese Dynamik des Reiches Gottes und der Gemeinde weitergehen kann. Und das ist fast schon ein göttliches Prinzip, wenn Menschen miteinander unterwegs sind und gemeinsam mit Gott unterwegs sind. Was für eine Geschichte kommt dir in den Sinn, so für die Bibelfesteren jetzt vielleicht unter uns, bei dieser Begebenheit mit diesen Aposteln und den Diakonen, wie man dann sagt, aus dem Alten Testament, was klingt da an? Ja genau, Mose, mir ist da auch Mose in den Sinn gekommen, bei Mose war es auch schon so, der Mose, der war sehr beschäftigt da mit seiner Aufgabe als Leiter des Volkes Israel. Von Morgen bis Abend ist er dem Volk beratend zur Seite gestanden, muss man sich mal vorstellen, das war ja ein großes Volk. Jeden Tag da große und kleine Dinge musste er da Streit schlichten, verkündigen, Entscheidungen fällen und so weiter. Und manchmal, da hilft so eine Außensicht. Und bei Mose kommt diese Außensicht in Person seines Schwiegervaters Jethro. Schwiegervaters steht bei mir, das ist ein Fehler. Also wenn das dann im Skript bei euch auch so steht, Schwieger, der hat eben nicht geschwiegen, der hat, genau, das war kein Schwiegervater. Der Schwiegervater Jethro, der kommt da zu Mose und der schweigt eben nicht. Also zuerst sieht er zu, wie Mose da den ganzen Tag lebt und arbeitet und was er das alles tut und dann kommt er zu einem Schluss am Abend. Er sagt zu Mose, Mose, es ist nicht gut, was du tust. Es ist nicht gut, was du tust. Das heißt da, du wirst müde und kraftlos, Mose. Und nicht nur du, sondern auch das ganze Volk wird müde und kraftlos, weil diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst die nicht alleine ausrichten. Du wirst müde und kraftlos und mit dir das ganze Volk. Das ist Zeit, dass Mose wieder freigesetzt wird für seinen eigentlichen Dienst, für seine Aufgabe. Und das war in seinem Fall die Anliegen vom Volk vor Gott bringen. Gebet, könnten wir sagen. Und dem Volk die Weisungen verkündigen. Das war seine Aufgabe. Und gleichzeitig wurden dann andere tüchtige Personen, tüchtige, begabte Menschen aus dem Volk wurden freigesetzt, um in den alltäglichen Dingen das Volk zu leiten. Das ist eigentlich das, was da passiert. Das ist ein göttliches Prinzip. Es gibt Ergänzung. Es geht in die Breite. Viele können sich einbringen. Jeder so, wie Gott begabt und berufen hat. Das ist gesund, oder? Wenn das so passiert, beim Volk Israel, in der Gemeinde, bei uns heute. Wenn nicht alles einfach an jemandem hängt, nur an den Aposteln, wie wäre es weitergegangen? Wenn da die Apostel krampfhaft versucht hätten, na, jetzt müssen wir da noch schauen, dass die Witwen zu essen bekommen und weiß ich was alles und so. So funktioniert das doch auch in einem Team. Geht auch bei uns heute so. Wer schaut Eishockey? Das ging schnell. Ist ja die Weltmeisterschaft, ist immer speziell, oder wenn irgendwie gefühlt der Sommer kommt und dann kommt noch die Eishockey-Weltmeisterschaft. Aber wir sind ja gut als Schweizer im Eishockey. Und ist ja diese Woche ist der Captain ausgefallen, Nico Hischier, die einen kennen den. Das ist eine mega wichtige Figur. Und jetzt geht es trotzdem weiter, ohne den. Und es geht. Ja, das ist eine gute Dynamik in einem Team. Und es ist gut, wenn es so funktioniert in einer Familie, in einer Gemeinde, in einer Gesellschaft, wenn nicht alles an einer Person oder an ein paar wenigen hängt. Es geht dynamisch weiter. Und das sollten doch auch wir dynamisch unterwegs bleiben. Wenn wir da von Aposteln lesen, von Dienst und zum Dienst einsetzen, dann haben wir ganz schnell sowas wie feste Ämter im Sinn. Geht es dir auch so? Dann heißt es da noch Einsetzung der 7 Diakone. Das ist angelehnt an dieses griechische Wort Diakonia. Das bedeutet einfach mal dienen. Ja, das war noch nicht so ein festes Amt. Aber wir hören dann vielleicht schnell so da ein festes Amt heraus. Woher kennst du diese Bezeichnung Diakon? Gibt es auch heute noch in der Kirche, oder? Gerade in der reformierten Kirche gibt es dieses Amt. Wird auch so benannt, was meinst du? Ja, Diakonissenhäuser, genau. Und auch in der reformierten Kirche gibt es einen Diakon und da gibt es einen Pfarrer. Und da ist auch klar, der Pfarrer kann ein paar Dinge, die der Diakon nicht tun kann und so weiter. Es ist sehr klar abgegrenzt, oder? Und mir fällt auf, dass es diese absolute Trennschärfe, die gab es damals noch gar nicht. Das war ja dynamisch, also jetzt setzen die da ein paar Diakone ein. Aber wenn die Apostel auch sich dem Gebet und der Verkündigung des Evangeliums widmen können, aber wenn wir genau hinschauen, so ganz genau war das dann gar nicht abgegrenzt, oder? Das sehen wir zum Beispiel am Beispiel von Stephanus. Der Stephanus, der wird ja als erster genannt von diesen 7 Diakonen. Und ein Kapitel später wird er schon sterben als Märtyrer. Und wir sehen, der war ein brillanter Verkündiger. Lohnt sich das Kapitel zu lesen, da seine lange Botschaft, die er da ausführt, genial. Oder die zweite Person, die in dem Text als Diakon genannt wurde. Wer war das? Wisst ihr es noch? War nicht der Nikolaus, der kam am Schluss. Ist bei mir hängen geblieben, Nikolaus. Der Philippus, genau. Ja, den Philippus, von dem wissen wir auch noch ein paar Dinge mehr. Der Philippus, der predigte, der taufte, der hat Menschen geheilt in der Kraft des Heiligen Geistes. Er war es auch, der dem Kämmerer begegnet ist und dem da die Schrift ausgelegt hat. Also das war nicht so trennscharf, oder? Das ist spannend, zwischen Verkündigung und praktischem Dienst. Und trotzdem gibt es eine gewisse Ordnung. Aber die erste Gemeinde, die blieb dynamisch in Bewegung. Es braucht eine gewisse Organisation, eine gewisse Struktur, wenn das immer größer wird. Aber es gibt einen Unterschied, ich habe es so gesagt für mich, zwischen etwas festigen, und das machen die da, man muss mal etwas wieder festigen zwischendurch, aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas festigen und etwas verfestigen. Wenn etwas verfestigt ist, dann ist es nicht mehr dynamisch, dann kannst du es auch nicht mehr ändern. Ja, dann kommen dann so Sätze wie, ja, das war schon immer so, das machen wir jetzt auch immer weiter so, bis Jesus wiederkommt als Gemeinde oder so. Oder, das geht nur so und nicht anders. Ja, dann ist was verfestigt. Aber das ist hier nicht der Fall. Es wird was gefestigt, aber es ist nicht verfestigt. Und hinter diesem Wort Aufgabe in diesem Vers 3, da steckt eine konkrete Not, habe ich schon gesagt. In diesem Fall war es die Not der Witwen. Es war ein konkretes Bedürfnis, eine Angelegenheit und man musste das irgendwie regeln. Aber mir ist aufgefallen, auch die Aufgabe der Apostel, da ihre primäre Aufgabe war ja das Gebet und die Verkündigung. Auch das wird, wenn man es präzise übersetzt, als Dienst ja beschrieben. Dienst am Wort heißt es da. Also beides ist Dienst und beides ist wichtig. Die Verkündigung, in diesem Fall jetzt bei diesem Text, die Verkündigung des Evangeliums und auch ganz praktische Hilfe. Beides ist Dienst, beides ist wichtig. Es gibt verschiedene Dienste, verschiedene Begabungen, sehen wir an anderer Stelle in der Bibel. Korintherbrief bei den Begabungen des Heiligen Geistes, ein Leib, verschiedene Gaben, verschiedene Begabungen, verschiedene Aufgaben. Und alles soll letztlich dem Aufbau der Gemeinde und in einem weiteren Sinn auch dem Reich Gottes dienen. Also es braucht eine gewisse Klarheit und Ordnung, das haben die damals erkannt. Im Hinblick auf diese Aufgaben, die eine Gemeinde hat, ist auch für uns heute noch wichtig. Wer macht was? Wer macht was nicht? Wer hat welche Verantwortung? Niemand soll überlastet werden, soll auf verschiedene Schultern abgestützt sein. Und das ist eine Chance. Das ist dynamisch. Viele können sich einbringen, können ihre Gaben entdecken, können eingesetzt werden. Und was ist die Folge von dieser Dynamik, die da bleibt? Das Evangelium, die Botschaft vom Reich Gottes, die kann sich noch mehr ausbreiten. Sprunghaft kommen da Menschen dazu, heißt es in dieser Übersetzung. Menschen kommen zum Glauben. Vielleicht so ein kleines Fazit hier, auch für uns als Gemeinde. Heute, 2000 Jahre später, sind wir ja immer noch Gemeinde. Auch wir brauchen Wir brauchen so freisetzende Strukturen und Ordnungen und Aufgaben. Die Art und Weise, wie wir die Dinge machen, wie wir arbeiten, wie wir unterwegs sind. Wie wir das tun, was wir tun, das muss irgendwie freisetzend sein und nicht einengend. Und wir sollten in all dem irgendwie dynamisch bleiben, beweglich, weil es ändert sich wieder. Und da geht es ja nicht um die Botschaft des Evangeliums, und Gott, das bleibt ja gleich. Aber die Art und Weise, wie wir Gemeinde sind, wie wir vielleicht was tun. Hier reagieren Sie auf eine konkrete Not. Was ist die Not heute? Ist vielleicht nicht die gleiche Not, der wir begegnen. Und was braucht es da? Was braucht es vielleicht nicht mehr? Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir nicht Dinge zementieren, sondern wenn wir immer wieder offen bleiben dafür, für das Reden des Heiligen Geistes. Was ist in unserer Situation dran? Was braucht es da, damit wir den Menschen von Jesus erzählen können? Damit wir uns der Welt barmherzig zuwenden können, mit diesen Nöten, die halt da sind. Hier in Stammheim, was auch immer das für Nöte sind. Und da sind wir ja alle mitgenommen. Weil letztlich ist ja Dienen eine Aufgabe für alle. Auch wenn es da jetzt 7 Diakone gab, da sind ja nicht alle anderen, haben sich da zurückgelehnt und gesagt, jetzt muss ich da nicht mehr dienen. Nein, dienen, das ist ja Grund-DNA in der Nachfolge von Jesus, oder? Dass wir dienen. Mich begeistert es ja, dass Jesus selbst gesagt hat, dass er gekommen ist, um zu dienen. Das war ja der Auftrag von Jesus. Und natürlich war der größte Dienst, dass er sein Leben hingegeben hat, als Lösegeld. Aber das begeistert mich, das ist so die Grund-DNA. Wenn ich Jesus nachfolge, dann komme ich da gar nicht drum herum, weil das ist ja Jesus, oder? Der dient, der sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Und wir dürfen uns damit reinnehmen lassen. Dienen ist ein Privileg. Es ist so dienen im Geist von Jesus, ganz wortwörtlich, oder? Und das setzt uns frei, wenn wir das wissen, wenn wir das glauben, wenn wir das erleben, dass Jesus mir dient, auch heute noch. Ich darf anderen dienen. Ein Privileg. Und an dieser Stelle ist mir ein Zitat in den Sinn gekommen von John Mark Comer. Wisst ihr noch, wer John Mark Comer ist? Genau, das Ende der Rastlosigkeit. Das war ja dieses Jahr, oder schon? Wie lange ist es her? Geht so schnell. John Mark Comer, genau, der hat mal was gesagt, der hat geschrieben, wenn wir schlecht drauf sind, sind wir ja ab und zu, dann ist eines der besten Dinge, die wir tun können, einem anderen zu dienen. Das ist wie eine Hintertür zur Freude und die steht immer offen. Ja, begeistert dienen. Ich bin nicht immer so begeistert, auch vielleicht in der Nachfolge von Jesus. Und manchmal, wenn ich nicht so begeistert bin, vielleicht schlecht drauf oder so, ja, dann ziehe ich mich manchmal eher zurück. Das kann auch mal gut sein. Aber ich finde es spannend, dass er da sagt, hey, wenn du irgendwo vielleicht gerade nicht so recht weißt, vielleicht dich auch um dich selbst drehst, das ist nicht schwierig in der heutigen Zeit, dass wir uns um uns selbst drehen, dann ist eines der besten Dinge, die wir tun können, jemandem zu dienen. Und das ist eine Freude, da kommt die Freude zurück. Das will ich ausprobieren. Dienen ist ein Privileg, so wie Jesus das schon getan hat. Schauen wir uns noch ganz kurz die Qualifikation an in diesem göttlichen Stellenprofil eines Dieners. Wir finden da ja ein paar Hinweise. Vielleicht habt ihr da auch gut hingehört, da sagt er oder sagen sie, seht euch daher, liebe Geschwister, um in eurer Mitte nach 7 Männern, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Wann warst du das letzte Mal auf Stellensuche? Hoffentlich nicht erst kürzlich oder so, aber ja. Das wäre noch was für ein Stelleninserat, oder? Musst einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und mit Weisheit erfüllt sein, wie es da auch heißt. Spannend, oder? Ein guter Ruf kann Türen öffnen oder Türen verschließen, ein schlechter Ruf. Das wissen wir. Gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern für ganze Unternehmen. Es ist da gemeint, du solltest gut bezeugt sein. Also wie reden Menschen über dich, wenn sie an dich denken? Ein guter Ruf, ja? Das zweite, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht genug, wenn du einen guten Ruf hast, um zu dienen. Du solltest auch noch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Also es geht nicht nur um praktische, wie soll ich das sagen, Handfertigkeiten oder auch in der Gemeinde. Ist schon gut, wenn wir eine Ahnung davon haben, von dem, was wir tun und kompetent sind, aber es braucht mehr. Es braucht Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Auch für praktische Arbeiten. Erinnert mich wieder ans Alte Testament. Beim Bau des Tempels heißt es auch, dass diese Leute erfüllt wurden mit dem Geist Gottes, um da ihre praktischen Arbeiten zu tun am Tempel. Also tu das, was du tust, auch wenn du handwerklich tätig bist, nicht so leichtfertig, sondern im Bewusstsein, der Heilige Geist soll dich erfüllen. Übrigens von Stephanus heißt es ja ganz explizit, er war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und das Dritte ist erfüllt sein mit Weisheit. Es heißt da präzise übersetzt, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Also auch erfüllt mit Weisheit. Und Weisheit, das ist so etwas, das hilft uns dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört es zu unterscheiden, was ist gut, was ist vielleicht jetzt nicht so gut, was ist angebracht, was ist jetzt aber nicht angebracht. Das ist gelebte Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Aber in der Bibel ist Weisheit immer auch an Gott gebunden, nicht einfach an unseren Verstand. Es ist etwas, das von Gott kommt, es ist eine Gabe von Gott. Und wir dürfen ihn darum bitten, um Weisheit. Heißt es ja im Jakobusbrief, wenn es jemand unter euch unter Weisheit mangelt oder an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Das finde ich ermutigend. Mir fallen zwei Dinge auf. Erstens, oder das will ich so mitnehmen, bei dieser Stellenbeschreibung, die kann ja schon auch, boah, okay, bin ich jetzt da irgendwie, bin ich der Richtige, um zu dienen? Erfülle ich das? Habe ich das? Wir dürfen Gott darum bitten. Das sind Dinge, die kommen auch irgendwie von Gott. Das sind nicht Dinge, die wir uns irgendwie da auch selbst einfach aneignen können, sondern das kommt von Gott. Und wenn es von Gott kommt, dann dürfen wir darum bitten, oder? Und das Zweite ist, was mir auffällt, es sind eben nicht primär Kompetenzen so. Also du musst eine Ahnung haben von Lebensmittelgesetzen, damit du dich da einbringen kannst. Jetzt in der Essensverteilung damals oder bei dieser konkreten Situation war wahrscheinlich auch wichtig, wobei gab wahrscheinlich noch nicht so viele Gesetze. Aber nein, es ist mehr eine Frage der Haltung, oder? Ich erkenne, ich brauche da was von Gott, um diesen Dienst zu tun. Und deshalb bitte ich darum, erfülle mich mit dem Heiligen Geist, erfülle mich mit Weisheit. Wir alle sind berufen zu dienen. Ist eine Aufgabe für uns alle. Ihr dürft nach vorne kommen, Band. Und das ist das, was ich uns am Schluss mitgeben möchte. Für mich ist dieser Text eine Ermutigung zu einem begeisterten Dienen. Eine Ermutigung zu einem begeisterten Dienen. Es braucht verschiedene Dienste und es gibt verschiedene Aufgaben und es ist gesund, wenn man das verteilt. Und so können auch die Einzelnen den Fokus behalten, die Apostel, aber auch die anderen dann, damit niemand müde und kraftlos werden muss. Und das hat was mit Glauben zu tun. Von dem Diakon Stephanus heißt es, dass er ein Mann, habe es vorher schon gesagt, oder nochmals erwähnt, er war ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Und kürzlich ist mir folgendes Zitat begegnet: Glaube bedeutet, sich zur Verfügung zu stellen. Glaube bedeutet eben auch, sich zur Verfügung zu stellen. Wo stellst du dich Gott zur Verfügung? Um zu dienen. Manchmal ist das ein Glaubensschritt, den man tun kann. Was machst du heute für einen Glaubensschritt, wo du sagst, ja, ich will mich Gott zur Verfügung stellen. Ich will Gott begeistert dienen. Wo stellst du dich Gott zur Verfügung? Was ist für dich heute dran? Und dann das Zweite noch, du musst nicht schon alles haben und können. Wir treffen in der Apostelgeschichte auf eine Anfängergemeinde. Die hat keine über 100-jährige Geschichte, wie wir aus Krishoner Stammheim. Das ist eine Anfängergemeinde. Und da ist mir ein zweites Zitat begegnet, sind beide von derselben Person, Martin Schleske, vielleicht kennen den die einen, da heißt: Mit Anfängern kann Gott etwas anfangen. Lasst uns Anfänger sein. Jetzt nicht in dem Sinne, ihr wisst schon, oder? Ihr wisst schon, also nicht so Anfänger sein, da. Du bist schon lange mit Jesus unterwegs, bist gereift und so, das ist gut, musst nicht zurück. Aber lasst uns Anfänger sein in dem Sinne, dass wir immer wieder bereit sind, etwas anzufangen mit Gott, wenn er mit uns etwas anfangen will. Und er kann was mit dir anfangen. Auch wenn du ein Anfänger bist in einem gewissen Bereich, das finde ich ermutigend. Gott kann was anfangen mit Anfängern. Lasst uns Anfänger sein, persönlich, aber auch als Gemeinde immer wieder frisch Anfänger sein, in dem Sinne, dass wir was wagen, wenn Gott was mit uns tun will. Lasst uns Gott im Glauben zur Verfügung stellen und dabei dynamisch, beweglich bleiben und was wagen. So geht begeistert dienen, ja? Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Oder so geht das. Genau, kommt mir was. Nein, das mache ich jetzt nicht. So geht, oder doch, kennt ihr den Spruch, so geht das? So geht das. Kennt ihr Meloni? Philip Meloni? Das ist doch der Spruch, der immer am Schluss kommt, oder? Kennt jemand Philip Meloni? Genau, gibt ja, aktuell gibt es kurze Verfilmungen. So. Ich bin eigentlich nicht so ein Radiohörer, aber die habe ich mir angeschaut. Der sagt immer am Schluss, so geht das. So geht das, muss man noch richtig betonen. Das ist ja wie ein Amen, ja, so sei es, so geht das. So geht begeistert dienen. Hey, ich wünsche mir wirklich, dass wir da Begeisterung erleben, wenn es ums Dienen geht, dass Dienen in der Gemeinde und darüber hinaus nicht einfach etwas ist, wo wir denken, ja, ist wieder eine Last oder so. Nein, begeistert dienen. Ich bin gespannt, was Gott da noch tun will. Lasst uns Gott anbeten, gemeinsam. Da können wir uns auf ihn ausrichten, beschenken lassen, die Dinge, die dich bewegen, auch im Gebet zu ihm bringen, vielleicht jetzt bewegen im Herz in dieser Zeit des Lobpreises. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, Herr, hier bin ich stelle mich zur Verfügung, was auch immer. Du kannst für dich beten lassen, Roger Wenger und Silvia Dieffenbacher stehen zur Verfügung. Wenn du irgendwo herausgefordert bist vielleicht und einfach auch froh bist für ein spezielles Segensgebet, dann nimm das doch in Anspruch hinten im Saal, während dieser Zeit des Lobpreises. Danke, dass ihr uns mitnehmt. Ihr seid, ist mir aufgefallen, dynamisch unterwegs. Ihr tauscht die Plätze. Ja, ist euch das auch aufgefallen, während dem Lobpreis? Ja, das, so geht das, dynamisch. Dienen, danke euch. Lasst uns gemeinsam Gott anbeten.